SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Christiane Hoffmann zu Gast in SWR 1 Leute. Sie gehört zum Team der Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung, muss man sagen. Gerade in diesen diplomatisch schwierigen Zeiten mit Krieg in Europa. Danke, dass Sie überhaupt hier sind, muss man sagen. Da gibt es mit Sicherheit genügend zu tun. Bleiben Sie Ihren oder bereuen Sie Ihren beruflichen Schritt? Weil ich denke mal, als Journalistin hätten Sie ja viel mehr Spielraum, das Ganze gerade zu kommentieren.
Nein, das bereue ich gar nicht. Ich habe mich sehr bewusst nach fast 30 Jahren als Journalistin entschieden, auf die Seite der Handelnden zu kommen, derer, die die Verantwortung tragen. Ich habe das ja sehr lange analysiert, beschrieben, kritisiert, habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Ich bin wirklich eine leidenschaftliche Journalistin gewesen. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, ich würde gerne das, was ich gelernt habe, was ich kann an Kommunikation, an Sprechen, auch einbringen auf der Seite der Regierung, um mitzugestalten. Und gerade in diesen Zeiten, glaube ich, ist es besonders wichtig, das Regierungshandeln gut zu erklären. Und das ist ja meine erste Aufgabe.
Wenn Sie jetzt hier bei mir sitzen, was dürfen Sie denn sagen und was besser nicht?
Fragen Sie mich, dann kriegen Sie es raus.
Das mache ich. Wenn wir über Wladimir Putin sprechen würden, dürften Sie en passant sagen, dass der Mann ein Kriegstreiber ist, dass er ein Lügner ist?
Ich würde sagen, dass er diesen Krieg ohne jede Begründung, einen völlig unbegründeten Krieg, begonnen hat, dass er der Aggressor ist, der hier gegen ein Land ist, das durch nichts in irgendeiner Weise, das durch nichts zu rechtfertigen ist, dass er gegen dieses Land vorgegangen ist und weiterhin dort mit seiner Armee Menschen, Frauen, Zivilbevölkerung tötet. Er ist der Aggressor.
Ich merke schon, also da gibt es jetzt nicht irgendwie ein vorgegebenes Wording von der Bundesregierung, wenn Sie sozusagen auch als Sprecherin der Bundesregierung auftreten, dass man eine einheitliche Wortwahl wählen muss. Das gibt's nicht.
Naja, ich könnte jetzt hier nicht der Ukraine die Schuld an diesem Krieg geben, aber das ist ja auch nicht
das wäre wahrscheinlich auch falsch.
Genau. Ja, genau. Ja.
Müssen Sie sich eigentlich das ein oder andere Mal so ein bisschen auf die Zunge beißen oder nach links und rechts schauen, wenn Sie im Kollegengespräch sind, was man dann, wenn es off-air ist, also wenn die Mikrofone nicht an sind, sagen und was nicht?
Üblicherweise kann man ja, wenn die Mikrofone aus sind, besser erklären. Man muss weniger vorsichtig sein und man hat ja als Sprecher auch Kontakt zu Journalisten, um nochmal das, was man in der Regierungspressekonferenz vielleicht offiziell gesagt hat, wo ja auch nicht immer so viel Raum und Zeit ist, nochmal besser zu erklären. Und da gibt es natürlich dann häufig auch ein Vertrauensverhältnis zu Journalisten, wo man dann nochmal offener spricht.
Weil Sie gerade sagen, Sie sind ja jetzt sozusagen in der Rolle, dass Sie die Arbeit der Bundesregierung erklären. Haben Sie auf der anderen Seite als Journalistin festgestellt, okay, da gibt es Bedarf, das dürfte nochmal angegangen werden, dass man ein wenig mehr erklärt?
Ja, es ist ja so ein bisschen so eine Binse, dass man immer, wenn man neu in einen Job kommt, man glaubt, man macht jetzt alles besser als die Vorgänger. Aber in Wahrheit ist das natürlich Quatsch.
Das war vorher auch schon eine ganz gute Arbeit.
Man denkt, man kann vielleicht noch andere Akzente setzen. Ich spreche ja auch für eine andere Regierung. Mit der Ampel ist ja eine völlig neue Konstellation letztlich in Berlin an die Regierung gekommen, die sich auch einen Aufbruch auf die Fahnen geschrieben hat und mit der auch die Erwartung verbunden ist, dass Dinge jetzt anders gemacht werden. Die Grünen haben mich in diese Sprecherriege entsandt und es ist sehr auffällig, dass auch die grüne Politik etwas anders kommuniziert, als es vielleicht andere Parteien tun. Insofern natürlich gibt es immer andere Akzentsetzungen, aber ich komme jetzt nicht an und sage, vorher war alles Mist und jetzt weiß ich, wie es geht.
Christiane Hoffmann ist stellvertretende Regierungssprecherin in Berlin. Sie haben eben schon gesagt, die Grünen haben Sie sozusagen vorgeschlagen für diesen Job. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es dann auf einmal einen Anruf? Weil Sie saßen ja, glaube ich, noch zu Zeiten der Regierungsbildung auch in Talkshows und haben die Koalitionsgespräche mit bewertet.
Ja, für mich kam das unerwartet. Ich habe mich nicht beworben um diesen Job und hatte eigentlich auch nie früher darüber nachgedacht, dass ich so etwas machen könnte. Aber es kam dann eine SMS, ob man mal sprechen könnte. Und dann gab es einen Anruf und diesen Vorschlag, diese Frage, dieses Angebot. Und dann hatte ich ein Wochenende Zeit, zwei nicht besonders gut geschlafene Nächte, auch eine Ja, ich würde schon sagen, vielleicht die schwerste Entscheidung meines Lebens, weil ich auch sehr viel aufgegeben habe. Aber ja, letztlich war der Wunsch, wie ich schon gesagt habe, mitzugestalten, dann doch ausschlaggebend.
Und das heißt auch, das ein oder andere Gespräch in der Familie mit Mann und Kindern, was halten alle davon? Oder war das eine Entscheidung, die Sie ganz alleine getroffen haben?
Überhaupt nicht, nein. Ich habe natürlich, ich habe ganz klar viel mit meinen Kindern und mit meinem Mann gesprochen und die waren alle sehr dafür. Und meine Kinder sind jetzt gerade zum Studium ausgezogen und haben gesagt, ja, Mami, also jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, was Neues anzufangen. Und mein Mann, der ein sehr politischer Mensch ist, war sowieso dafür. Insofern ja. Und ich habe mich dann auch sozusagen im Umfeld der Grünen und so ein bisschen noch beraten. Aber das ja war dann doch nach 2 Tagen klar, die Entscheidung.
Spielt dann irgendwo an einem gewissen Punkt auch ein Parteibuch, wenn man eins hat, eine Rolle?
Bei mir sicher überhaupt nicht. Ich habe keins und ich glaube auch nicht, dass ich als parteipolitisch stark verortet galt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt von mir, als ich noch Journalistin war, gesagt hatte, es steht aber den Grünen besonders nahe. Und das war mir auch wichtig. Ich glaube, ich war als Journalistin, galt ich wirklich als sehr unabhängig. Und ich schätze es eben besonders, dass Robert Habeck und Annalena Baerbock, die damals ja noch Parteivorsitzende waren und auch als solche das letztlich entschieden haben, jemanden gewählt haben, der eben ein unabhängiger Kopf ist und auch ein gewisses Standing schon als Journalistin hatte und gerade nicht jemanden, von dem jetzt zu erwarten ist, dass er sehr stark auf der grünen Linie ist. Ich habe auch gesagt, dass ich vielleicht nicht alles teilen werde, was grüne Programmatik ist und das war auch willkommen als eine Diskussionsanregung.
Sie haben eben schon angedeutet, dass sich etwas verändert hat in der Bundesregierung. Auch die Sprechweise bei Annalena Baerbock fand ich es gerade in der Außenpolitik so ein bisschen auffällig, dass sie halt dann auch ganz klar mal gesagt hat, wer ein Lügner ist und wer nicht. Ist das ganz wohltuend, wenn man sozusagen ein Teil dessen ist, dass man merkt, da gibt es eine Veränderung, die auch eine positive Veränderung ist?
Ich bekomme da enorm viel positives Feedback dafür, wie ich jetzt speziell Habeck und Baerbock, aber auch viele andere von den Grünen sprechen. Und das ist, ja, was Sie jetzt ansprechen, ist sozusagen ein bisschen offensiveres Sprechen. Genau. Aber ich glaube, was Sie vor allen Dingen auch auszeichnet, auch gerade Robert Habeck, ist, dass Sie erklärend sprechen und sozusagen nicht hermetisch, sondern Sie versuchen, die Dilemmata, in denen Politik steckt, auch Außenpolitik, Annalena Baerbock hat es immer wieder auch klar gemacht, das sind wahnsinnig schwierige Entscheidungen, in denen es vielleicht gar keinen guten Weg gibt. Und wenn es ihn gäbe, dann hätten wir ihn schon lange genommen. Aber eben klar zu machen, was dann möglicherweise at stake ist und wie schwierig das ist und da die Bürgerinnen und Bürger auch zum gewissen Grad mitzunehmen, ich glaube, das kommt sehr gut an.
Christiane Hoffmann ist zu Gast in SWR 1 Leute, stellvertretende Regierungssprecherin in Berlin. Davor waren Sie unter anderem Korrespondentin für die FAZ auch in Moskau. Und bei der aktuellen Lage komme ich kaum drum rum, Sie darauf anzusprechen. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie Russland kennen, wenn Sie Moskau kennen, wenn Sie den Krieg in Europa mit der Ukraine, zwischen Russland und der Ukraine gerade sehen?
Ja, ich habe Russisch studiert und also Slawistik und mich eigentlich schon als Jugendliche für russische Literatur interessiert. Ich war 1991, als die Ukraine ein unabhängiger Staat wurde, in Kiew, habe da für mehrere Monate ein Praktikum gemacht beim ukrainischen Radio und reiste sozusagen in die Sowjetunion und kam zurück aus der unabhängigen Ukraine. Und ich fühle mich beiden Ländern, der Ukraine und Russland, sehr verbunden. Und es fällt mir schwer, da jetzt etwas zu sagen, was nicht völlig banal und völlig platt ist. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die jetzt in den letzten Nächten nicht besonders gut geschlafen haben und ich gehöre ganz sicher dazu. Also
haben Sie noch Kontakt nach Russland in die Ukraine? Was sagen Ihnen Menschen vielleicht von da noch oder was teilt man sich mit?
Ich habe noch Kontakt jetzt nicht. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie größer darstellen, als es ist. Nicht übermäßig viel, denn ich habe ja danach dann auch viele Jahre aus dem Mittleren Osten berichtet und habe auch eine Zeit lang gedacht, ich sei fertig mit Russland, ich sei jetzt durch damit. Und das hat sich dann leider als ganz falsch erwiesen. Aber ich höre von Freunden, die für sich in dieser schrecklichen Abwägung sind, jetzt in Russland, gehe ich auf die Straße. Menschen, die kleine Kinder haben und sagen, ich möchte es so gerne, aber ich kann es eigentlich nicht machen, denn was ist mit meinen Kindern, wenn ich jetzt heute Abend verhaftet werde? Und ich habe eine Freundin, die ich noch aus dieser Zeit in der Ukraine kenne, und wir hatten jetzt nicht immer ganz viel Kontakt in den letzten Jahren, aber als der Krieg jetzt begann, habe ich sie kontaktiert und natürlich auch gebeten, nach Berlin zu kommen. Aber sie hat sich jetzt außerhalb von Kiew im Dorf sozusagen, hat sie versucht, irgendwie Zuflucht zu suchen und hat jetzt gesagt, einerseits, ich kann jetzt hier nicht gut weg, weil es einfach gefährlicher ist, sich zu bewegen im Moment im Raum Kiew, als hier zu bleiben. Und hinterher, wenn das hier alles vorbei ist, hat sie mir geschrieben, dann will ich eigentlich auch nicht kommen, denn dann braucht es mich hier erst recht.
So. Sie waren Korrespondentin in Moskau zu Zeiten von Präsident Boris Jelzin, der dann, glaube ich, in den letzten Zügen ihrer Zeit dort auch den Ministerpräsidenten Wladimir Putin ernannt hat. Haben Sie irgendwelche Berührungspunkte oder einen Eindruck damals sammeln können vom ganz jungen Wladimir Putin dann?
Ganz wenig, da war ich schon fast weg. Also ich habe vor allen Dingen über diese Jelzin, die zu späten Jelzin-Jahre berichtet, in denen ja diese der Alkoholismus und diese körperliche Schwäche von Jelzin mit diesen vielen Herzoperationen, wo man ständig darüber schreiben musste, wie viele Stents er jetzt bekommen hat und wie lange er jetzt im Operationssaal war und wo dieser sozusagen die Schwäche, diese physische Schwäche des Präsidenten so symbolisch war für den Zustand dieses Russland, das eben, bei dem eben diese Transformation, auf die wir alle so gesetzt hatten und gehofft hatten, ganz klar zu misslingen drohte. Und dann eben auch damals schon habe ich berichtet aus dem ersten Tschetschenienkrieg, wo ja schon klar wurde, zu welcher Brutalität letztlich Moskau bereit ist, wenn es darum geht, dieses Reich dann zusammenzuhalten und da irgendwie Widerstand zu ersticken. Und insofern, ich war damals in Grozny, ich habe die Zerstörungen gesehen und habe mit den Menschen dort gesprochen. Und ja, dann hat man sich auch vielleicht nicht mehr so viele Illusionen gemacht. Trotzdem, ich habe das jetzt nicht für möglich gehalten im Grunde, dass Putin die Ukraine in dieser Weise angreift.
Christiane Hoffmann, Sie waren Russland-Korrespondentin, haben gerade gesagt, dass Sie zur Zeit des Tschetschenienkrieges dann halt auch Kriegserfahrungen sammeln konnten. Deshalb die Frage, welche Befürchtungen oder vielleicht welche Hoffnungen haben Sie denn, wenn Sie aktuell auf diesen Krieg zwischen Russland und der Ukraine schauen, wie das wohl weitergeht oder zu einem Ende kommt?
Ich glaube, im Moment ist das für uns nicht absehbar, wie das zu einem Ende kommt. Und ja, schwer, sehr, sehr schwer zu sagen. Ich habe im Moment keine großen Hoffnungen auf eine baldige, friedliche Lösung. Es laufen Gespräche. Das ist richtig und wichtig. Aber bis jetzt sind da keine Fortschritte erkennbar. Und man ist da jetzt in einem Modus, in dem praktisch alles, was man, also ich würde fast sagen, in so einer Art Wochenschau-Modus, ja, in dem das militärische Geschehen so stark im Vordergrund steht und sich so viel in diesem im Militärischen entscheidet, das haben wir ja gar nicht für möglich gehalten, dass man so etwas nochmal erleben oder sehen würde. Aber tatsächlich, im Moment wird das Allermeiste dort auf dem Schlachtfeld entschieden.
Mhm. Wird Ihre Erfahrung aus Jahren in Moskau zum Beispiel auch abgefragt, jetzt in ihrem Job als Regierungssprecherin, dass man nachfragt, was Sie für einen Eindruck haben?
Ja, so ist es. Ja.
Oh, okay, gut, das reicht mir. Erlebnisse, die Sie als Journalistin über die Jahre gesammelt haben. Sie hatten eben schon gesagt, dass Sie Putin noch so am Rande mitbekommen haben. Wie würden Sie diese Erscheinung Putin beschreiben?
Ja, ich kann da jetzt nicht wahnsinnig viel mehr sagen, als schon über ihn ist ja sehr viel gesagt und geschrieben worden. Und es gibt sicher Menschen, die ihn, auch Journalisten, die ihn besser kennen und viel näher beobachtet haben, weil ich eben, wie gesagt, dann praktisch als Jelzin als Präsident abgetreten ist, war ich schon nicht mehr in Moskau, sondern schon in Teheran als Journalistin. Und aber er wird ja immer sehr stark darüber verstanden, über seine KGB-Vergangenheit und mein Mann zum Beispiel hat ihn auch persönlich getroffen. Ich habe ihn nur so auf Pressekonferenzen erlebt und es ist eben auffällig, wie unauffällig er eigentlich ist. Also er spricht ja leise, er spricht sehr schnell, so als sei es ihm oft ganz egal, ob er verstanden wird oder nicht verstanden wird. Und mein Mann erinnert sich eben an diese Szene, in der er schon im Raum war und sich unterhielt und Putin war dann eingetreten, aber keiner hatte es eigentlich bemerkt. Also das ist ja etwas, was man bei Machtmenschen eher selten sieht, die sozusagen, wenn sie reinkommen, dann auch so einen Auftritt haben. Aber das ist eben vielleicht der Geheimagent sozusagen, ja, der so angetrainiert hat, eben möglichst wenig aufzufallen. Das fand ich eine sehr interessante Beobachtung. Aber ich will jetzt mich nicht hier in irgendwelche Ferncharakterstudien und Krankheitsbilder, da sind andere Berufene, das wird ja auch reichlich getan.
Da will ich Sie auch gar nicht hindrängen. Auffällig finde ich jetzt bei diesem Krieg ist es ja, dass der mittlerweile auf mehreren Ebenen. Sie hatten eben das Schlachtfeld schon angesprochen, das leider immer dazugehört, aber halt auch die mediale Ebene mit sozialen Medien, wo sich einiges abspielt, wo Bilder transportiert werden von Massendemonstrationen pro Ukraine in Städten wie in Berlin, dass die halt auch ihren Weg ins Kriegsgebiet finden. Das ist wahrscheinlich komplett neu und wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen, oder?
Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so stark möglich sein würde, doch die öffentliche Meinung in Russland zu beherrschen vom Kreml. Also ich hatte eben gedacht, wir haben ja immer gesagt, das Zeitalter der sozialen Medien und so weiter, dass mehr an unabhängiger Information letztlich durchdringen würde. Wir wissen jetzt noch nicht sehr viel, aber nach allem, was wir wissen, ist doch die öffentliche Meinung in Russland sehr stark geprägt von den Staatsmedien und viele andere Kanäle werden eben doch zugemacht und auch ziemlich erfolgreich zugemacht. Das hätte ich eigentlich fast nicht mehr für möglich gehalten. Aber man hat ja ohnehin dieses Gefühl, dass man wie so in einer Nachhutschlacht des 20. Jahrhunderts sich befindet mit diesem Krieg. Also eine meiner Töchter hat das auch so gesagt. Ich meine, ich komme mir vor wie im falschen Jahrhundert und ihr habt uns doch immer gesagt, der nächste Krieg ist ein Cyberkrieg und jetzt sind es doch wieder Panzer. Was ist denn das eigentlich? Ja, und das ist, man hat ja in vieler Hinsicht das Gefühl, dass dieser Krieg eigentlich noch aus den Folgen, aus den Wunden des 20. Jahrhunderts kommt.
Christiane Hoffmann ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie ist stellvertretende Regierungssprecherin in Berlin und Sie sind auch Buchautorin. Mal eine grundsätzliche Frage. Das Buch haben Sie, um das es jetzt gleich geht, vor Ihrem neuen Jobantritt veröffentlicht oder geschrieben. Müssen Sie sowas, wenn Sie es jetzt machen würden, bei Ihrem Arbeitgeber, bei der Bundesregierung anmelden?
Nicht, dass ich wüsste. Aber also bei diesem Buch, klar, das habe ich geschrieben, als ich noch Journalistin war und habe das auch bei meiner Berufung ganz klar gemacht, dass ich dieses Buch habe und mit diesem Buch auch Veranstaltungen noch machen möchte und dass es für mich in meinem Leben ein wichtiges Projekt ist und ich mir dann dafür gelegentlich auch ein bisschen Zeit nehmen werde. Das habe ich schon angekündigt.
Das heißt aber, momentan haben Sie wahrscheinlich auch gar nicht den Raum, noch ein neues Buch zu schreiben, sondern das würden Sie dann eher nach Ihrer jetzigen Tätigkeit machen.
Ich fürchte, ja.
Sie fürchten, okay.
Ja, ich schreibe gerne Bücher.
Das glaube ich. Ja. Sie haben jetzt eines geschrieben, Alles, was wir nicht erinnern, ist der Titel. Sie sind, das muss man auch dazu sagen, was ich schon wirklich beachtlich finde, 550 Kilometer, wenn die Angabe stimmt, mit dem Rucksack gelaufen. Das ist die Fluchtroute Ihres Vaters von Schlesien nach Bayern.
Ja, so ist es. Fast nach Bayern, in die Tschechische Republik, fast an der bayerischen Grenze. Ja.
Was hat das wirklich erstmal ganz einfach gefragt, körperlich und vom Kopf her mit Ihnen gemacht?
Naja, das ist, vielleicht kann man das wirklich vergleichen mit so einer Art Pilgerweg. Und dieses, das Pilgern als eine religiöse Idee ist ja auch was, was den Menschen ganz in den Körper bringt und den Kopf völlig leer macht. Und so war das auch bei mir. Ich meine, ich hatte Schmerzen, ich hatte Blasen, ich habe gefroren, ich habe geschwitzt, ich fand es irre anstrengend und konnte immer weniger nachdenken, konnte auch immer weniger intelligente Gespräche mit den Menschen führen, die ich da getroffen habe. Also das ist schon eine enorme physische Erfahrung in erster Linie mal. Und das war mir überhaupt nicht klar gewesen vorher.
Aber es ist ja eigentlich, stellvertretend haben Sie Vergangenheitsbewältigung übernommen. Ist das richtig? Kann man das so einsortieren? Also für Ihren Vater?
Ja, sehr, sehr grob gesagt kann man das so sagen, ja.
Was war die Idee, dass Sie sagten, das mache ich?
Also die Flucht meines Vaters, der eben als Neunjähriger mit dem Treck seines Dorfes aus Schlesien diese 550 Kilometer nach Westen geflohen ist, vor der Roten Armee und den Mengen von Flüchtlingen, die dann hinterher nachdrängten aus dem Osten, die war für mich schon seit meiner Kindheit ein großes Thema, das so eine dunkle Faszination hatte, weil ich gespürt habe, dass das für meine Familie ein ganz, ganz einschneidendes Ereignis war, das im Grunde alles verändert hat und meine Familie, meinen Vater, meine Großeltern alle sehr stark geprägt hat. Und als Kind hat mich das sehr, sehr angezogen und ich wollte immer schon enorm viel darüber wissen, war aber nie zufrieden mit den Antworten, die mein Vater, der sich an fast nichts mehr erinnerte, geben konnte. Und habe dann eben die Möglichkeit gehabt, schon in den 70er Jahren zum ersten Mal in dieses Dorf zu fahren, aus dem mein Vater kam. Er und sein Bruder haben mich mitgenommen in dieses Dorf mit dem malerischen Namen Rosenthal. Und dann habe ich mich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, bin auch immer wieder nach Rosenthal gefahren. Und nach der letzten Reise, schon nach dem Tod meines Vaters, bin ich nochmal auf den Dachboden gegangen und habe die Kiste mit den Aufzeichnungen geholt, die mein Onkel gemacht hatte und anderen Dokumenten aus Rosenthal und habe da zum ersten Mal wirklich aufmerksam eine Liste gefunden mit den Orten, in denen der Treck übernachtet hatte, weil eben eine Frau aus dem Treck damals das aufgezeichnet hatte. Und dann habe ich mir eine Karte genommen und habe das angeschaut und gesehen, habe diese Route eingezeichnet und irgendwie entstand gar nicht sehr bewusst, sondern eher irgendwie intuitiv der Gedanke, das ist ja ein Weg, den kann man gehen, den gibt es ja heute noch. Und dann habe ich mich aufgemacht.
Christiane Hoffmann in SWR1. Leute, Sie haben eben schon erzählt, ziemlich stark, wie ich finde, von Ihrem Buch über den Fluchtweg Ihres Vaters. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie sind jeden Tag wie viel Kilometer gelaufen?
Ja, sehr unterschiedlich. Also die längsten Touren waren über 40 Kilometer, aber manchmal bin ich auch nur 15 Kilometer oder so gelaufen. Manchmal war es auch kürzer. Es kam auch ein bisschen darauf an, wo habe ich eine Unterkunft für die Nacht gefunden? Wann konnte ich mich morgens aufraffen, loszugehen und so? Oder was ist mir begegnet unterwegs? Wo wollte ich bleiben? Wollte ich mich länger aufhalten? Ich bin sehr planlos. Also ich kannte die Route, aber ich bin ohne einen konkreten Plan, ein Ziel, bis da und da muss ich ankommen, das und das muss ich erreichen. Und ich habe auch erst immer mir während des Tages überlegt, wo ich vielleicht übernachten könnte.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Das ist ja dann wahrscheinlich noch authentischer zu dem Weg Ihres Vaters. Da hat man ja auch nicht irgendwie vorher schon Quartiere gebucht, sondern man ist da untergekommen, wo man Unterschlupf finden konnte.
Ja, also ganz so dramatisch war es natürlich bei mir nicht. Und vor allen Dingen war ich ja nicht in Lebensgefahr und nicht in Sorge und so weiter. Aber genau, ich wollte jetzt auch nicht so eine geplante Touristenreise machen, sondern den Weg nachgehen. Ja.
Aber was ich mich frage, wenn man zum einen wirklich was geschafft hat an so einem Tag, die Kilometer abgerissen hat, Menschen getroffen hat, die einem was erzählt haben, viele Eindrücke gesammelt hat, wahrscheinlich jede Menge Erinnerungen auch noch mit sich rumträgt. Wie war das wohl damals? Wie hat das mein Vater erlebt? So sich einfach ins Bett legen und einschlafen, kann ich mir dann schwer vorstellen.
Ja, aber zu viel anderem war ich dann auch nicht mehr in der Lage. Ne? Okay. Also ich bin dann meistens in diesen Orten noch irgendwie eine Kleinigkeit essen gegangen und habe versucht, mir Notizen zu machen, weil das ja damals schon ein Buchprojekt auch war. Und ich wollte möglichst viel dann direkt festhalten von dem, was ich auch im Tag in meinem Kopf hatte. Und dann habe ich einfach auch nur im Hotelbett rumgelegen.
Und sich ausgeruht.
Genau.
Und das heißt, die komplette Verarbeitung dieser Tour, die fand dann erst zu Hause statt oder mit dem Schreiben?
Schreiben, ja, genau. Ganz viel habe ich erst danach verstanden, ja.
Okay. Ist es nicht auch, Sie hatten gesagt, Sie sind mit Ihrem Vater auch schon da gewesen in Rosenthal, aber diesen Weg nochmal mit ihm abzugehen, war das irgendwann mal eine Idee, dass Sie das zusammen machen?
Nein, gar nicht. Die Idee kam mir erst nach seinem Tod. Und ich habe im Grunde auch nach seinem Tod nochmal angefangen, mich stärker mit dieser Vergangenheit zu beschäftigen. Also wie gesagt, es war nicht tabuisiert in meiner Familie und ich war mit meinem Vater dreimal in Rosenthal. Aber irgendwie hatte ich offenbar erst nach seinem Tod nochmal einen anderen und vielleicht auch freieren Zugang dazu, das wirklich auch als meine Geschichte anzuschauen und zu fragen, was hat es mit mir gemacht, diese Flüchtlingsvergangenheit meines Vaters. Und bei mir ist das ja ein doppeltes Schicksal, weil meine Mutter auch ein Flüchtlingskind war. Und diese Idee mit dem Weg, dass der Weg wichtig sein könnte, die kam mir erst nach seinem Tod.
Und was haben Sie herausgefunden über sich, über Ihre Eltern, über Ihren Vater? Also wie lässt sich das sozusagen erklären oder beschreiben?
Naja, ich wusste vorher schon ziemlich viel. Es gibt ja auch eine ganze Literatur darüber, über diese Generation der Kriegskinder, die eben oft, ohne das zu wissen, traumatisiert waren. Und was das bedeutet hat und wie sich das in den Familien vererbt hat. Und bei mir war eben dieser besondere Fokus auf der Flucht. Und mir war aber wichtig, dass mein Buch eben in der Gegenwart verankert ist, also in der Gegenwart stattfindet. Und der Weg war eben eine Möglichkeit, das, was meine Eltern erlebt haben, was mein Vater erlebt hat, nochmal in der Gegenwart nachzuholen und mit den Menschen, die jetzt in Polen und Tschechien dort leben, darüber zu sprechen, wie sie heute auf 1945, auf das, was da geschehen ist, auf das heutige Deutschland, auf Europa, auf diese Macht der Geschichte, die immer noch nachwirkt, wie wir ja jetzt in diesem schrecklichen Krieg auch sehen, um darüber zu sprechen. Ich wollte eben nicht eine nostalgische Familienerinnerung schreiben, sondern ich wollte Gegenwart.
Christiane Hoffmann in SWRs Leute über ihr Buch »Alles, was wir nicht erinnern« ist der Titel. Sie haben gerade schon gesagt, was das für Strapazen waren, wirklich was Ihnen auch durch den Kopf ging und dass Sie ja beim Schreiben alles rausgelassen haben. Mit der Erfahrung, für Ihr Buch mehrere hundert Kilometer gelaufen zu sein, man muss allerdings ja auch sagen, damals war das dann halt alles immer noch so mit Kriegsangst verbunden, die hatten Sie ja dann zu dem Zeitpunkt nicht. Ist das jetzt, haben Sie ein besseres Verständnis auch für die Menschen, die gerade auf der Flucht sind?
Ja, also ich meine, ich glaube, dass ich vielleicht mehr als andere ganz offensichtlich schon erfasse, wie dieses, also erstmal dieses Schicksal, was es jetzt bedeutet, aber vor allen Dingen, wie das eben, also was mich wahnsinnig auch nochmal stärker traurig macht, wenn ich diese Bilder sehe, ist eben zu wissen, dass das, was diese Kinder, die da jetzt flüchten müssen aus dem Krieg und erfahren, dass das ihre ganzen Leben prägen wird und noch das Leben ihrer Kinder. Weil das ist die Erfahrung, die wir in Deutschland gemacht haben, wie wahnsinnig lange das dauert, diese Kriegswunden, gerade in der Generation, die eben jetzt noch sehr jung ist, irgendwie zu heilen und wie viel Schwieriges das produziert. Und das ist, was mir neben dem Schrecken, dem unmittelbaren Schrecken, unheimliche Angst macht. Also wie lange wird es dauern, das zu heilen? Wie lange wird es dauern, den Hass, der durch so einen Krieg entsteht, auch zu überwinden? Aber ja, also ich weiß, und es gibt aber viele in Deutschland, die dieses Schicksal haben und die das in ihren Familiengeschichten haben und die wissen, wie lange solche Traumatisierungen durch Flucht nachwirken.
ich glaube, ich habe gestern im Fernsehen eine Reporterin gesehen an einem Bahnhof in Polen. Und da wurde sie dann halt auch gefragt, man sieht ganz viele Kinder im Hintergrund, aber warum ist es so leise? Und das liegt ja dann, hängt auch einfach damit zusammen, dass die, für die Kinder, die werden in den vergangenen Tagen wahrscheinlich so Unfassbares erlebt haben, was man denen kein zweites Mal wünscht, eigentlich schon nicht das erste Mal, dass das Kinder regelrecht verstummen lässt.
Ja, ja, also Kinder reagieren ganz unterschiedlich. Sie können verstummen, sie können zum Clown werden, weil sie denken, sie müssen jetzt diese deprimierten Erwachsenen aufheitern. Sie sind oft völlig überfordert, weil sie sozusagen ihre Kindheit einfach verlieren und zu Erwachsenen werden, viel zu früh. Und da ist ganz viel. Sie spüren, ich glaube, die stärkste Erfahrung ist das Wegbrechen jeder Sicherheit, also von allem, worauf man sich irgendwie verlassen hat. Das ist die vertraute Umgebung, die Freunde, die Schule, das ist das Zuhause und das ist zu merken, wie hilflos die Erwachsenen, auf die man sich ja als Kind stützt, sind und dass die gar nichts mehr an Sicherheit bieten. Und diese Erfahrung wirklich ganz elementarer Verunsicherung, die lässt sich oft gar nicht mehr wieder überwinden im Leben.
Christiane Hoffmann, zu Gast in SWR 1 Leute. Sie haben in Ihrem Buch Ihren Vater beschrieben als dunkle Spinne eingeschlossen in hellen Bernstein. Was sagt das oder wie würden Sie den Menschen beschreiben? Wie kann man sozusagen dieses Bild ein wenig mehr in Worte kleiden? Das ist ein wunderschönes Bild, wie ich finde.
Ja, also mein Vater ist nicht die Spinne, sondern das beschreibt eher insgesamt, würde ich sagen, seinen Charakter. Denn mein Vater war ein sehr heiterer und sehr humorvoller Mensch, ein enorm kommunikativer Mensch, der es liebte, sich mit jedem Fremden, der ihm irgendwie unterkam, sofort zu unterhalten. Er war sehr neugierig auf Menschen. Und er hatte eben seine wirklich sehr traumatische Erfahrung von 1945, in dem er nicht nur das Dorf, Heimat und so weiter verlor, sondern auch einen seiner zwei Brüder, seine Großmutter, seinen Onkel und den Vater, der dann für viele Jahre im Lager verschwand. Der kam schließlich zurück, aber zunächst mal war auch er verschwunden, man wusste nicht, wo er ist. Er ist daran sozusagen nicht zerbrochen, sondern er hat es in eine Zugewandtheit und Hilfsbereitschaft verwandelt und in die Fähigkeit zu kommunizieren und Kontakte zu schließen, da wo er ist. Und hat eben sich sehr, sehr stark an dem neuen Ort, wo er angekommen war, verankert.
Das heißt, die Spinne sozusagen in diesem Bild, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, ist die traurige Erfahrung aus der Kindheit,
ja,
die Flucht.
Und diese Erfahrung war aber trotzdem da, die war halt sehr, sehr tief verschlossen, deshalb das Bild von der Spinne. Und diese Erfahrung ist dann, das ist auch sehr häufig bei diesen Kriegskindern halt auch sehr stark in den Körper gegangen. Mein Vater ist ziemlich früh herzkrank geworden und diese Traurigkeit ist nur in ganz wenigen Momenten in seinem Leben eigentlich irgendwie hervorgekommen und herausgekommen, wenn sich diese Spinne sozusagen irgendwie einmal befreit hat. Aber die meiste Zeit ist eigentlich dieses Helle,
das Bernstein.
Das Bernsteinhelle, ja, in seinem Wesen das Stärkere gewesen. Ja.
Aber das heißt für Sie mit Ihrem Projekt, nenne ich es mal, mit diesem Gang aus Schlesien nach Bayern oder fast nach Bayern, wollten Sie diese Spinne, dieses Traurige nochmal richtig rausarbeiten?
Ja, er hat mir damit auch etwas mitgegeben. Mhm. Er hat ja, weil er selbst letztlich dieses Schicksal nicht wirklich bearbeitet hat, sondern sich eben entschieden hat, jetzt möglichst konstruktiv in seinem Leben sich neu zu verankern und Sicherheit aufzubauen mit einer Familie, mit sehr vielen, sehr guten Freundschaften und viel, viel ehrenamtlichem Engagement und so weiter, ist aber diese Geschichte eben auf eine Art unbearbeitet geblieben. Und das hat, glaube ich, jetzt im Nachhinein, ich habe das nie über die Jahre so bewusst verstanden, aber im Nachhinein glaube ich, dass ich das irgendwie annehmen wollte und das in einer gewisser Weise an seiner Stelle dann bearbeiten.
Haben Sie mit Ihrem Buch, was Sie geschrieben haben, jetzt die Fragen, die Sie vielleicht mit sich rumgetragen haben, alle beantworten können?
Alle kann man nie beantworten, aber ich bin sehr viel versöhnter mit dieser Familiengeschichte auf jeden Fall. Ja.
Zum Schluss unseres Gesprächs in SWR1 Leute mit Christiane Hoffmann möchte ich ehrlich gesagt wissen, Sie haben jetzt deutlich gemacht, Sie schreiben gerne Bücher. Sie sind allerdings auch gerade mit ganz viel Herzblut, so würde ich es Ihnen unterstellen, Regierungssprecherin, ja. Stellvertretende Regierungssprecherin. Was heißt das jetzt gerade für Sie? So, Sie volle Konzentration auf diesen Job oder geht das parallel? Sie sind auch noch Mutter, Sie sind Ehefrau, also das ist ja ein ordentliches Paket.
Ja, aber es haben ja viele Menschen intensive und sehr fordernde und erfüllende Jobs. Aber nein, also 95% ist jetzt natürlich bei der neuen Aufgabe, die ich habe. Aber ich mache mir immer Notizen. Also ich versuche entweder frühmorgens oder spätabends versuche ich mir Zeit zu nehmen oder am Wochenende Gedanken aufzuschreiben, Notizen zu machen. Und weiß nicht, keine Ahnung, was daraus wird, aber ich bleibe ein schreibender Mensch, das auf jeden Fall.
Sie waren vor Ihrem Job jetzt Journalistin. Steffen Seibert war der letzte Regierungssprecher in der Zeit von Angela Merkel, der war auch vorher Journalist. Einen Gang zurück in den Journalismus kann ich mir nur schwer vorstellen. Das ist jetzt wahrscheinlich für Sie noch längst gar kein Gedanke, den Sie da verschwendet haben. Aber geht es dann eher Richtung Autorin weiter oder wäre das möglich?
Jetzt bin ich erstmal da, wo ich bin. Gut. und mache mir nicht sehr viele Gedanken. Das habe ich übrigens noch nie im Leben gemacht, mir wahnsinnig viele Gedanken darüber.
Das habe ich eben gemerkt,
wie es dann
Sie
eben
zu dem Job jetzt gekommen
weitergeht.
Sind.
Also ich vertraue darauf, dass Dinge auf mich zukommen.
Das heißt aber, das nächste Buch, wenn Sie jetzt schon fleißig Notizen machen, könnte dann eine Geschichte aus der Politik sein.
Das wird jetzt noch gar nicht verraten, was das nächste Buch sein könnte. Da bin ich noch ganz am Anfang.
Das heißt, Sie haben keine Projekte, irgendwas, was Sie, also Sie haben eben das ausführlich beschrieben, dieses Projekt, die Flucht Ihres Vaters. Da gibt es jetzt nicht noch was Sie sozusagen haben, wo Sie sagen, da würde ich gerne dran gehen.
Doch, ich habe verschiedene Ideen, über die ich aber mit niemandem spreche, weil das ist auch zu früh und man soll ja ohnehin nicht so viel über das Schreiben sprechen, weil man dann auch nicht mehr schreibt. Und ich bin einfach ein schreibender Mensch. Ich mache mir Notizen und zu den unterschiedlichsten Themen und weiß dann auch nicht immer, was daraus wird oder was ich davon ergreife. Aber an Ideen fehlt es mir nicht.
Das Gefühl habe ich auch. Danke, dass Sie hier waren.
Ja, ich danke Ihnen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Sie haben spannende, nicht immer erfreuliche Tage vor sich momentan in Ihrem Job, aber die gilt es dann halt auch zu meistern.
Vielen Dank.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.